NDR 1 Welle Nord. Der Schleswig-Holstein-Schnack.
Ja, wir sind jetzt in Gottorf auf der Schlossinsel in einem dieser gelben Stallhäuser, die es da gibt, und sind auf dem Dachboden gestiegen. Und weil wir erklären wollen, was Archäzoologie ist, und wenn man das wissen will, dann muss man Dr. Ulrich Schmölke treffen. Und wenn man hier in diesen Saal unterm Dach reinkommt, dann sieht man Knochen, Knochen, Knochen. Herr Schmölke, wofür brauchen Sie diese ganzen Knochen?
Es gab tatsächlich den Fall, dass hier bei einem Tag der offenen Tür mal ein Kind in Begeisterungsschreie ausgebrochen ist. Ui, Papa, Saurier! Weil wir hier auch aufgestellte Tiere haben. Aber es sind hier tatsächlich keine Saurier zu sehen, sondern Tiere, die seit der letzten Eiszeit in Schleswig-Holstein vorkamen und genutzt wurden. Und das ist genau der Punkt. Wir interessieren uns für diese beiden Aspekte. Welche Wildtiere lebten hier in Schleswig-Holstein früher und welche Haustiere gab es und wie wurden die genutzt?
Sie haben ja Tafeln, da ist dann immer das Knochengerüst eines Tieres. Und es ist mir glaubhaft versichert worden, das wäre zum Beispiel ein Schwein, das man hier ganz normal beim Bauern abgeholt hat. Sie wollen ja aber nun in die Vor- und Frühzeit. Kann man da einfach ein Schwein von heute nehmen, um Knochen zu vergleichen?
Ja, glücklicherweise geht das tatsächlich. Also die Entstehung neuer Arten, zum Beispiel eines neuen Schweines, die dauert so lange, viele hunderttausend Jahre, das ist in unserem Kontext hier ganz unbedeutend. Wir können also tatsächlich Knochen von modernen Hausschwein oder Wildschwein nehmen und damit alte Tierknochen, Schweineknochen in diesem Fall bestimmen. Ja, aus der Steinzeit oder aus der Wikingerzeit, die sehen genau gleich aus. Damit sich daraus, sagen wir mal, eine neue Schweineart entwickelt, brauchen wir viel mehr Zeit.
Was habe ich nun davon, wenn ich in Heiterbu irgendwo in der Müllgrube ein paar Knochen finde, wahrscheinlich meistens kleine Splitter, gehe dann hier hoch, gucke mir das an und sage, ist vom Schwein. Welchen Erkenntnisgewinn hat der Archäzoologe dadurch und was können wir dann über Heiterbu zum Beispiel erzählen, wenn wir wissen, da liegen Schweine im Müll?
Ja, Sie formulieren das so lustig, aber das ist tatsächlich der Alltag. Archäologen haben irgendwo ein Loch gemacht, eine Ausgrabung durchgeführt und Tierknochen gefunden. In Heiterbu oder irgendwo anders in Schleswig-Holstein. Sie kommen damit zu uns, weil sie wissen wollen, von welchen Tieren diese Tierknochen stammen. Die erste Frage ist meistens, handelt es sich vor allem um Haustiere oder um Wildtiere? Also welche Bedeutung hatte die Jagd für die damaligen Menschen? Dann ist die Frage, welche Haustiere wurden in Heiterbu genutzt? Wie sahen die aus? Und wozu hat man sie gehalten? Das heißt, in erster Linie ist so ein Archäologe interessiert an einer Artenliste. Dann kann er schon mal sehen, um welche Tiere es sich handelt. Und im zweiten ist er interessiert zu erfahren, wozu wurden die Tiere gehalten und wie wurden sie genutzt.
Da kommt dann also jemand bei den Archäzoologen an, Herr Dr. Schmölke, und gibt ihnen eine Kiste Knochen ab. Sie stellen fest, da sind Schweine, da ist dieses und jenes drin. Welche Informationen können Sie zurückgeben? Was erzählen Sie dem? Wissen Sie, was der gegessen hat? Wissen die, ob die Hunde hatten? Oder was kriege ich dann Informationen über das Leben der Menschen damals raus?
Einmal gibt es diese Artenliste. Damit haben wir dann schon ein Tierartenspektrum. Aber wir können natürlich viel mehr machen. Zum Beispiel, wir können uns den Zerschlagungsgrad der Knochen angucken. Wie gut sind die eigentlich erhalten? Und wenn sie schlecht erhalten sind, warum sind sie schlecht erhalten? Die häufigste Antwort ist, wir haben tatsächlich Nahrungsabfall vor uns. Tierknochen, die erstmal entfleischt worden sind, um das Fleisch zu nutzen, und anschließend noch zerschlagen worden sind und vielleicht nochmal zerschlagen worden sind, um auch das letzte Gramm Fett aus dem Knochenmark zu nutzen, also Suppenbeilage sozusagen. All das können wir an den Knochen sehen. Wir können das gesamte Schlachtprozedere und das gesamte Zubereitungs- und letztlich Speiseprozedere nachvollziehen.
Das heißt dann, wenn ich große Knochen finde, die nur abgenagt worden sind, oder kleine Knochen, die achtmal zerkocht worden sind, die hatten Überfluss, die hatten Mangel, nicht? Man kann da so ein bisschen reingucken, wie die Situation da im Haus war.
Ja, ganz genau. Das ist völlig richtig. Es gibt Phasen in der Geschichte, wo wir Tierknochen weitgehend unversehrt vorfinden. Das heißt, da wurde das Fleisch genutzt aber das Knochenmark spielte keine große Rolle. Und es gibt wiederum andere Phasen und die können tatsächlich zeitlich direkt anschließen. Da sind die Tierknochen im gleichen Raum von den Nachfahren der ersten Menschen dermaßen zerschlagen worden, sodass wir folgern müssen, da war Nahrungsknappheit, da kam es wirklich auf jede Kalorie drauf an, die so ein Knochen zu liefern hatte.
Gut, Herr Schmelke, die Archäologen nehmen Knochen, gucken, können aus den Knochen sehen, was die Menschen aus der Fundzeit gegessen haben. Wir sind sozusagen im Haus jetzt, wissen auch, welche Tiere da im Haus rumgelaufen sind. Was kann man eigentlich noch mehr damit machen? Wir haben ja die Ausgangsthese gehabt, Schwein bleibt Schwein. Jetzt erstmal vom Knochenbau her, bleibt Schwein auch Schwein vom Verhalten her? Und was kann man daraus rückschließen?
Auch das Verhalten verändert sich nicht. Das Schwein sucht sich seine Nahrung am Boden und ernährt sich gerne von Bucheckern und Eicheln und so weiter. Das gilt für Wildschweine, das gilt auch für Hausschweine. Und die Schweine wurden dann im Wald sich selbst überlassen, konnten dort selbst ihre Nahrung suchen. Das hat unmittelbar Einfluss auch auf die Landschaft. Denn auf diese Art und Weise entsteht, gerade auch wenn vielleicht die Rinder im gleichen Wald gehalten werden, ein Landschaftstyp, der sich vom ursprünglichen Urwald deutlich unterscheidet. So ein sogenannter Hudewald, so eine parkartige Landschaft. Und das wiederum schafft auch Lebensräume für weitere Tiere, Tierarten, die hier vorher nicht leben konnten. Das heißt, das ist so ein interessanter Prozess, der da in Gange kommt, dadurch, dass der Mensch zum Beispiel Haustiere, zum Beispiel Schweine hält und artgemäß füttert.
Wenn ein Schwein also Eicheln isst, braucht es dafür Eichen. Nun haben nicht nur die alten Wikinger ja kaum Fotos hinterlassen von der Landschaft, die sie umgeben hat. Und die Landschaft hat sich ja durch die Kultivierung und so weiter sehr stark verändert. Können wir über Tiere rekonstruieren, wie es zum Beispiel um Heiterbu oder wo auch immer zu einer gewissen Zeit ausgesehen hat, weil ja die Tiere immer so eine gewisse Anforderungsspektrum an die Natur haben?
Das können wir, das nennt sich Paläoökologie. Das heißt, da versuchen wir aus dem Tierartenspektrum und aus den Lebensraumansprüchen, die jede Tierart hat, die Landschaft zu rekonstruieren. Dazu sind natürlich Wildtiere besser geeignet als Haustiere, weil jede Wildtierart eben sehr eng gefasste ökologische Ansprüche hat. Wenn wir all diese ökologischen Ansprüche von Tierarten, die wir auf einem Fundplatz nachgewiesen haben, wie mit einem Mosaik zusammensetzen, bekommen wir aus den einzelnen Mosaiksteinen am Ende ein großes Landschaftsgemälde. Und wenn wir das Bild, was wir auf diese Weise erzeugen, mit ähnlichen Bildern, gedanklichen Bildern älterer und jüngerer Siedlungen aus dem gleichen Gebiet vergleichen, können wir eine richtig schöne Landschaftsgeschichte nachvollziehen.
Die Archäozoologie ist in Schleswig-Holstein eine sehr etablierte, sehr alte Wissenschaft oder Wissenschaftszweig, geht an sich alles schon noch auf die Landessammlung, auf die ersten Heiterbuchausgrabungen zurück, aber sie entwickelt sich natürlich. In der letzten Zeit interessieren sie sich fürchterlich dafür, ob Schafe Wolle hatten oder nicht. Sie forschen sozusagen nach den ersten Pullovern. Das kann man aber nun nicht mehr mit Knochen machen.
Nein, die neuen Methoden, auf die Sie anspielen, das sind vor allem chemische Untersuchungen der Knochen. Da untersucht man und vergleicht man sogenannte stabile Isotope. Das sind so kleine Bausteine der Knochen. Und der andere Zweig ist die Archäogenetik. Da geht man ins noch kleinere. Da werden tatsächlich Reste der Erbsubstanz miteinander verglichen. Und diese beiden Methoden haben uns ganz neue Möglichkeiten eröffnet. Diese Isotopenuntersuchungen erlauben zum Beispiel Aussagen zur Zusammensetzung der Nahrung eines Tieres oder, wenn wir das an Menschenknochen machen, auch von Menschen. Und Archäogenetik kann nicht nur helfen bei der Artbestimmung. Solche ADNA-Untersuchungen sind aber auch hilfreich, wenn wir den sogenannten Phänotyp, also das Aussehen eines Tieres, noch feiner bestimmen wollen. Denn Fellfarbe zum Beispiel ist genetisch programmiert und wenn wir den Abschnitt finden durch viel Glück, sind Aussagen zur Fellfärbung zum Beispiel möglich oder Aussagen darüber, ob ein Schaf ein wolliges Schaf war oder ein Haarschaf.
Herr Höcke, die Geschichte dieser Einrichtung hat begonnen in einer Kooperation zwischen dem Landesmuseum und dem Institut für Haustierkunde in Kiel. Es war viele Jahrzehnte eine Einrichtung für das Land. Das sind sie immer noch, aber sie werden jetzt sozusagen, wie kann man sagen, zumindest interbaltisch.
Ja, wir sind Teil des Zentrums für baltische und skandinavische Archäologie und dementsprechend sehr international ausgerichtet mit all unseren Forschungsprojekten. Aber das heißt nicht, dass wir Schleswig-Holstein jetzt ignorieren, sondern interessante Tierknochenfunde aus Schleswig-Holstein analysieren wir weiterhin genauso. Aber der Fokus, der Schwerpunkt ist auf international relevanter Forschung.
Ulrich Möcke, herzlichen Dank für diesen Einblick in einen ja wirklich spannenden Forschungsbereich.
Der Schleswig-Holstein-Schnack auf NDR 1 Welle Nord.